Nun wurde der Herr zu Nara und Narayan, den Zwillingssöhnen der Ehefrau König Dharmas, und nahm schwere und beispielhafte Bußen zur Beherrschung der Sinne auf sich. Erläuterung. Wie König Rishabha seine Söhne lehrte, ist Tapasya, das freiwillige Aufsichtnehmen von Bußen zur Erkenntnis der Transzendenz, die einzige Pflicht des Menschen. Als Nara und Narayan praktizierte dies der Herr selbst und auf eine beispielhafte Weise, um uns zu lehren. Der Herr ist den vergesslichen Seelen gegenüber sehr barmherzig. Er kommt deshalb selbst und lässt die notwendigen Unterweisungen zurück. Oder er sendet auch seine vorbildlichen Söhne als Repräsentanten, um alle bedingten Seelen zurück zu Gott zu rufen. Vor nicht langer Zeit erschien auch allen in Erinnerung Sri Chaitanya mit derselben Absicht, nämlich den gefallenen Seelen des gegenwärtigen Zeitalters eiserner Industrie eine besondere Gunst zu erweisen. Die Inkarnation Nara und Narayans wird immer noch in dem heiligen Ort Varadi Narayan in den Bergen des Himalaya verehrt. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pacharine Nivashesha Shunyavadi Pastachari Satarine
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
In der vierten Inkarnation wurde der Herr zu Nara und Narayan, den Zwillingssöhnen der Ehefrau König Dharmas, und nahm schwere und beispielhafte Bußen zur Beherrschung der Sinne auf sich. Die Inkarnation von Nara und Narayan hat eine besondere Bedeutung. Nara und Narayan Rishi sind eine besondere Inkarnation Krishnas, die eine bestimmte Voraussetzung, da war das Wort, für die Ausübung spirituellen Lebens zeigen. Wenn man nicht entsagt ist, kann man nicht Fortschritte machen. Nara Narayan Rishi, die Hochgeborene in einer großartigen Familie entstanden, entsagten allem. Sie gingen zu den höheren Regionen des Himalayas hin, welcher nur 3 Monate frei von Schnee sind, sonst ist das völlig vereist und verschneit, und praktizierten dort Entsagung und Bußen, indem sie nichts mehr zu sich nahmen und meditierten. Sie waren von einer überirdischen Schönheit, die transzendentale Form des Herrn ist immer sehr, sehr, sehr nice, sehr, sehr ekstatisch zu betrachten. Und einst wurden sie verlockt, so erfahren wir im Bhagavatam, von König Indra, der ein paar schöne Mädchen schickte, vom Liebesgott, der eine Schar schöner Mädchen schickte. Der Liebesgott tat dies, um die Entsagung von Nara und Narayan zu brechen. Aber er wusste natürlich nicht, dass Nara und Narayan die höchste Persönlichkeit Gottes, die Ursache aller Ursachen waren. Und Nara und Narayan zeigte ihnen das dann. Sie ließen von sich wie eine Sonne, die Strahlen aussendet, verschiedene wunderschöne Formen von Apsaras hervorgehen, die sehr so schön sahen, dass sich der Liebesgott selber von begehrenden Gefühlen überwältigt sah. So merkte er, dass die sind nicht zu verlocken durch meine Schöpfungen. Deren Schöpfungen sind viel schöner. Prabhupada sagt, ein Konditor hat meistens keinen Geschmack mehr auf Sweets. Sonst käme er auch nicht voran in seinem Gewerbe, wenn er nur essen würde. So hat auch die höchste Persönlichkeit Gottes, die die Ursache von allen weltlichen und transzentalen Schönheiten ist, keinerlei, sagen wir mal, Anziehung oder Anhaftung an diese weltlichen und an diese Schönheiten. Und das war der Grund, weswegen Nara und Narayan nicht in der Lage, also nicht in Täuschung gebracht werden konnten von den vom Liebesgott. Ein kleines Detail, was die Rasa Rajas unter uns bestimmt begeistern kann, ist, dass einige dieser wunderschönen Mädchen, die von Nara und Narayan manifestiert wurden, sahen also Nara und Narayan an und entwickelten ein liebevolles Gefühl ihnen gegenüber. Nara und Narayan sagten ihnen, in diesem der Inkarnation werde ich eure Wünsche nicht erfüllen, aber ihr werdet wiederkommen als Gopis, wenn ich meinen Rasa-Tanz ausführe in Vrindavan. Und dann werdet ihr mit mir genießen können. So wurden. Ihr möchtet euch manchmal fragen, wie ist es zu verstehen, dass es heißt, die Gopis sind die wunderschönsten Mädchen im Universum. Hier ist eine Erklärung zu finden. So. Aber lasst uns jetzt zu dieser Entsagung kommen. Diese Entsagung ist ein wichtiger Punkt, den ich auch hier im Sinne des Sankirtan-Marathons wiedergeben möchte. Die bedingte Seele ist von Natur aus ein Freudensucher. Ohne Freuden zu erfahren, ist das Leben fade. Und somit gehen alle Bemühungen von Menschen, die nicht von krankhafter Mentalität sind, dahin, Freuden zu kosten und Leid zu vermeiden. Zum Beispiel, dass Yogi sich jetzt den Pullover anzieht, ist klar hier in dieser Neigung anzusiedeln, nicht Freuden zu suchen und Leiden zu vermeiden. So, alles was wir tun, ist dazu finden. Nun, wenn man auf materielle Art und Weise versucht, Freuden zu erfahren, muss man darum arbeiten, alle Faktoren, die Leid bringen können, im Ansatz auszuschalten. Das hieße theoretisch, dass der Materialist das ganze Universum kontrollieren muss, um glücklich zu werden. Ihr könnt diese psychologische Besonderheit, nämlich das ganze Universum zu kontrollieren, beispielsweise in Ronald Reagans durchaus aufwendigen SDI-Programm sehen, wo dieser arme Mensch tatsächlich bemüht war, den ganzen Luftraum abzuschirmen mit einem komplizierten Überwachungssystem, was ein unglaubliche Kosten verschlingen würden, um eben sicher zu sein, dass nichts, aber auch gar nichts den American Way of Life gefährdet. Denn ich möchte jetzt kurz fragen, das SDI-Programm ist wahrscheinlich gestoppt worden, oder? Ich könnte mir nicht vorstellen, weil das ist so teuer, ne? Ist auch jetzt nicht so wichtig, aber ihr seht, ob es gestoppt ist oder nicht, ihr seht in dieser Mentalität den Wunsch, sagte Erik, hier siehst du den Wunsch, selbst das Universum zu kontrollieren, eben um zu genießen. Für den Materialisten ist es von Zwangsweise, von Zwangs, wird das, diese, dieser Wunsch eine Art Phänomen, eine Zwangsvorstellung, der nachgeht, alles, aber auch alles zu kontrollieren. Schaut euch zum Beispiel den Golfkrieg aus diesem Blickwinkel an, wo also ein Politiker beschließt, in Kuwait einzumarschieren, um sich die Erdölvorkommnisse zu sichern. Da ist ein Mensch, der glaubt, er kann wirklich ein ganzes Land noch reinnehmen und kontrollieren. Für seinen Genuss, für sein Ansehen. Was für eine traurige, ja eine fast pathetische Geistesvorstellung. So, demgegenüber steht die Sicht der geweihten Krishnas, die bemüht sind, dass ihre nur ein auf eines eine Kontrolle auszuüben, nämlich auf ihre Sinne. Allein dadurch, dass jemand bemüht ist, seinen Geschlechtsdrang zu kontrollieren, macht er sich das Leben unglaublich einfach und angenehm. In dem Augenblick, wo jemand nicht zum Beispiel diesen Drang kontrollieren will, wird es unglaublich kompliziert. Er muss zur Arbeit, er muss sich ein Haus kaufen oder mieten oder leasen, er muss eine, wie soll ich mich ausdrücken, für Windeln aufkommen, die nicht so teuer sind, also bei Aldi, aber doch ganz schön teuer sind jetzt im Vergleich. Und er muss dann verschiedene Arrangierungen treffen. Einfach weil er diesen Eindrang nicht kontrollieren kann. So, der Transzendentalist fängt also hier entschlossen an. Er versucht, den Geschlechtsdrang in die Wege zu leiten und nicht ihm ausgesetzt zu sein. Für einen Devotee ist das Leben sehr einfach, wenn er sich versucht, selber zu kontrollieren. Dann wird er glücklich, ohne dass er die ganze Welt kontrollieren muss. Seht ihr, was für eine erhabene Alternative zum materiellen Leben. Der Materialist kann nur glücklich werden, wenn er wirklich so viele Dinge um sich herum in die unter Kontrolle bringt. Der Gottgeweihte wird glücklich, wenn er nur eine kleine Sache unter Kontrolle kriegt. Ist das nicht eine erhabene Lösung fürs materielle Dasein? Gib zu. Das ist doch einzigartig, diese Alternative. Was für eine Arbeit. Schaut euch Hiranyakashipu an. Prahlad Maharaj beobachtete das mit Systemkritik, das Leben von Hiranyakashipu. Der arme Teufel musste, der hat einen Herzog gemacht, das ganze Universum zu besiegen. Oder schaut euch Kansa an, den großartigen Dämon. Ich möchte euch Kansa ein bisschen näher vorstellen, sodass wir hier doch klar sehen, wo wir, mit wem wir es zu tun haben. Der war in einem vorangegangenen Leben ein Dämon namens Kalanemi und kämpfte mit Vishnu, verlor den Kampf aber und lag tot am Boden. Shukracharya konnte in einer gewagten Operation ihn zum Leben zurückbringen. Er verabreichte ihm eigentlich nur machte ein paar Prozesse. Sanjivini-Wissenschaft wandte er an und hatte den Kalanemi wiederhergestellt. Und das Erste, was er wollte, ist, er wollte wieder mit Vishnu kämpfen. Um also, so wird beschrieben, um diesen Kampf diesmal zu gewinnen, bereitete er sich vor. Er musste ein bisschen powervoller werden und ging deswegen auf den Berg Mandara, wo er nur den Saft aus Durva-Gras trank und so große Entsagung auf sich nahm, Frank, dass er schließlich wurde sein Körper zernagt von Ameisen. Brahma suchte ihn dann auf und bat ihn, Segnung auszusprechen. Und Kala Nemi wollte dann von seinen Halbgöttern getötet werden. Und Brahma sagte ihm, das könne, das sei dann so. So, dieser Dämon wurde dann also wiedergeboren als Kangsa. Kangsa war schon als Jugendlicher so stark, dass er als Junge, so wie Bhima, schon mit gewaltigen Ringkämpfern kämpfte und sie tatsächlich auf beide Schulterblätter drücken konnte. Nicht so einfach. Einmal, er hatte so sein Trainingscamp in den Bergen gehabt, einmal riss sich ein gewaltiger Elefant namens Kuvalayadapida. Das ist richtig. Kuvalayapida. Los. Dieser Elefant gehörte zur Armee von König Jarasandha, der auf der am Ufer der Yamuna kämpfte mit seiner Armee. Der Elefant war berauscht und lief also in die Arena, wo Kangsa Kampfsport übte, ein. Die ganzen Ringer liefen weg, aber Kangsa stellte sich alleine diesem gewaltigen Elefanten, der groß wie ein Berg aussah. Er packte ihn beim Rüssel, riss ihn nieder, das Viech landete auf dem Rücken und dann sagte Kamsa, ist das alles? Und trat ihn in die Seite. Und der Elefant kam also ein zweites Mal angerast, Kuvalayapida. Und diesmal nahm ihn Kangsa einfach und schleuderte ihn 80 Meilen in das Camp von Jarasandha. Wir können uns leicht vorstellen, was die Soldaten gedacht haben, als plötzlich ein Elefant da landete, womöglich noch in der Küche. Das war. Und Jarasandha sagte, wer also dieses Heldenstück getan hat, der soll mein Freund werden. Und suchte den jungen Kamsa auf, der da selbstherrlich dastand, und umarmte ihn und sagte, du bist mein Freund. War selber ein dämonischer Mensch, der Jarasandha. So, er gab ihm dann gleich seine zwei Töchter zur Heirat, Asti und Prabhti. Und auch gleich den Elefanten, der lebte noch, der hatte das überstanden, irgendwie ein paar Schürfwunden, aber ging sonst noch. Dann ging dieser stolze Kangsa in alle Himmelsrichtungen. Einmal ging er zum König von Mahishmati und forderte die Prinzen Chanura, Mushtika, Kuta, Shala und Toshala zum Kampf heraus und sagte, wenn ihr mich besiegt, werde ich euer Sklave, wenn ich euch aber besiege, so werdet ihr meine Diener. Und dann gab es eine Kampfszene. Kangsa wirbelte die in der Luft herum und warf den einen auch wieder 80 Meilen weg. Warf sehr gerne Leute durch die Luft, so scheint es. Und einmal kämpfte er mit einem gewaltigen Gorilla namens Vivida für insgesamt 20 Tage, ohne müde zu werden. Tag und Nacht ging das. Die bewarfen sich mit Bergen und so weiter und so fort. Es war also... Nun, Kamsa war sogar so stark, dass er einmal gab es da einen Zwischenfall in seinem Leben. Er hatte einen Berg entwurzelt und ihn für die Armmuskulatur so gestemmt er sah dann plötzlich Parushuram, der mit roten Augen voller Zorn sich gestört fühlte, weil er in der Nähe dieses Baumes sah, dieses Berges saß und meditieren wollte, und dann krachte da dieser Dämon herum. Als Kansa ihn sah, zirkumambulierte er ihn und fiel ihm zu Boden nieder. Parushuram war sehr, sehr zornig und sagte zu Kamsa: O Wurm, o Babykrabbe, du bist so unbedeutsam wie ein Moskito. Heute werde ich dich umbringen, du verruchter Kshatriya, der fälschlich stolz ist auf deine Kraft. Er gab ihm jedoch noch einen Test. Er sagte: Hier, nimm diesen großen Bogen von mir. Dieser Bogen wurde ein Shiva von Vishnu gegeben, und du kannst ihn auf. Lass mal sehen. Wenn du ihn nicht spannen kannst, werde ich deine Stärke vernichten. Kannst du ihn aber spannen, so werde ich dich verschonen. Dieser Bogen bestand aus 7 gewaltigen Palmbäumen. Das sind riesige Bäume. Und Kansa spannte ihn mit Leichtigkeit, Rasa. 100 Mal zog er an der Bogensehne, dass es einen donnernden Klang gab. Durchs Universum hallte dieser Klang, und Sterne fielen zu Boden nieder. Kansa stellte den Bogen daraufhin zurück und sagte: O Herr, ich bin im Grunde dein Diener. Nicht mal das, ich bin ein Diener deines Dieners. Bitte beschütze mich. Parushuram war sehr erfreut durch ihn, gab ihm den Bogen und sagte: Derjenige, der kommt und diesen Bogen spannt, wird dich töten. Wir wissen, dass dieser Bogen von Kansa verehrt wurde, ungefähr so wie die heutigen Dämonen ein Jagdbomber, der besonders schnell ist und ein gewaltiges Waffenarsenal tragen kann, fast verehren und gut aufbewahren. So bewahrte er den in einer Opferarena auf. Es wurden Opfer diesen Bogen dargebracht. Als Krishna nach Mathura reinkam, ging er schnurstracks in dieser Opferarena, spannte den Boden und brach ihn in zwei. Da wusste Kamsa. Ach, die Segnung von Parushuram, der sagte mir, derjenige, der den Bogen spannt, wird die Ursache meines Todes sein. Da wusste er Bescheid. Krishna war sehr klein nur zu der Zeit und war sehr. Man konnte den Bogen natürlich brechen, ist ja auch klar. Er ist ja die Ursache von Vishnu selber. So, dann gibt es viele dieser einzelnen Dämonen, die alle später von Krishna getötet wurden, die sich in einem Zweikampf mit Kansa messen mussten und die er zu seinen Dienern machte. Zum Beispiel wurde Kansa auch, wie soll ich mich ausdrücken, verschluckt von Bakasura, der Dämon, der die Form einer unglaublichen Ente annahm. Und als Kansa dann in der Kehle von Bakasura war, machte er sich wie ein Donnerblitz und wurde dann rausgespuckt, und dann nahm er ihn einfach, wirbelte den Dämon herum und knallte ihn wie einen nassen Feudel auf den Boden. So, wir kommen zu dem meines Erachtens erstaunlichsten Fall. Ich werde euch hier kurz diesen stolzen Kansa beschreiben. Er hatte Oberschenkel wie Säulen, eine dünne Hüfte, eine Brust, die wie eine große Tür anmutete, und gewaltige Schultern. Seine Arme waren massiv, seine Augen sahen aus wie Lotusblumen und sein Haar war lang. Seine Hautausstrahlung war etwas roh, seine Gewänder schwarz, und er trug auch einen schwarzen Helm, Ohrringe und eine Lotusgirlande. Und wenn er mit seinem Schwert um sich schlug, dann sah er wie der Todesgott aus. So ging er zur Stadt der Halbgötter Amaravati, um diese zu bezwingen. Es gab dann einen unglaublichen Kampf zwischen dem zornigen Indra, der der sein Donnerblitz nahm und gegen Kangsar schleuderte. Kangsar nahm einfach eine metallene Keule, die aus 8 Legierungen bestand, 8 Metallen, und schlug den Donnerblitz, der in tausende von Punkten zerspaltete. Indra nahm dann ein Schwert und schlug das auf Kangsars Zorn. Kangsar war aber nicht weiter beeindruckt. Schließlich nahm der Elefant von Indra, der Airavata, den Kamsa und warf ihn 800 Meilen weg. Und es wird beschrieben, sein Körper war so hart wie ein Blitz, Kamsas Körper. Als er zu Boden fiel, war in seinem Herzen nur ein bisschen agitiert. Zornig, mit zitternden Lippen, kehrte er zum Schlachtfeld zurück. Musste also vielleicht eine Tagesreise machen, kurz in die Bahn hüpfen. Kamsa bewegte sich mit mystischen Kräften. Er kam also relativ schnell zurück. Und dann hat er den Arm Airavata sich hatte den angefangen zu würgen, hat ihm die Zähne gebrochen und anyway. Und dann nahm er einfach seinen Bogen und zog die Sehne auf und fing an, die Sehne zu sound. Twang! Twang! Es macht ja eine unglaubliche Vibration, nicht? Also, und dann flohen all die Halbgötter weg und sagten, der ist uns too much. Und Kangsa war so mächtig, dass er dann einfach den Thron von Indra nahm und mit sich nahm, so als Andenken an diese Schlacht, und sich darauf setzte, nicht? Und sich wohlfühlte. Und das war Kangsa. Er hat das ganze Universum terrorisiert. Man muss das mal so sehen. Wir denken vielleicht, wenn wir über Kamsa, Bilder von Kamsa sehen, naja, den, wenn ich gut drauf bin, dann kriege ich den auch noch nieder. Nicht? Der war sehr powerful. Ein mystischer Dämon, der das ganze Universum kontrollieren wollte. Und das auch tat zu einem gewissen Teil. Aber selbst er musste sich vor der Kraft Gottes beugen. So, der Wunsch, der unabhängige Kontrollierer zu sein, ist er von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es geht nicht. Erstmal werden wir die Naturgesetze niemals in die Kontrolle kriegen, denn sie werden uns immer kontrollieren. Wir werden unser Karma niemals kontrollieren können. Und zweitens, selbst wenn wir ein so pathetischer Dämon sind wie Kangsa, werden wir unseren Tod empfangen aus der Hand der höchsten Persönlichkeit Gottes, die mit Gewalt die Naturgesetze einsetzt und beobachtet. Deswegen sollten wir den Wunsch zu kontrollieren an der Wurzel aufgeben und einfach Diener werden. Denn es wird so und so nicht möglich sein für uns, diesen Wunsch jeweils zu erfüllen. Mit diesem einfachen Tatbestand, dieser einfachen Handlung, ein Diener zu werden, können wir mit Sicherheit unser Leben meistern. Das ist auch wichtig für Devotees. Devotees müssen das auch lernen. Ich sehe es immer in jungen Devotees, für die ist es schlimmer, ein Diener zu werden, als alles andere aufzugeben. Auch im Krishna-Bewusstsein machen sie ihre eigenen Pläne, wie sie unabhängig ihr Leben gestalten können. Aber das geht nicht. Je schneller wir es schaffen, ein Diener der Regeln und Regulierung zu werden, zu den Programmen zu kommen, auch wenn wir nicht wollen, die Vorlesungen durchzustehen, auch wenn wir uns langweilen, je schneller wir es schaffen, uns auf Sankirtan hinzugeben, auch wenn wir nicht wollen, da ist Erfolg in unserem Leben. Wenn wir aber stattdessen es schaffen, uns so unsere Nischen zu schaffen, wo wir uns noch nicht völlig hingeben, wo wir uns noch nicht völlig einsetzen und denken, das ist Erfolg, ist das noch immer von dieser Mentalität gezeichnet, die auch Kamsa ausmacht. Ich meine, das ist ein bisschen dramatisch formuliert, das ist schon klar, aber ich möchte das als philosophische Äußerung verstanden wissen. Natürlich sage ich nicht, dass irgendein Devoten wie Kamsay ist. Ich spreche von der Mentalität, die in Restspuren da sind. Der das Kamsay-Programm zur Selbst-Improvement, zur Selbstverwirklichung praktizierte. Nicht? Nämlich zu planen und zu arbeiten, unabhängig von als Kontrollierer, der sich alles selber zurechtlegt. Nicht? Das ist ein interessanter Punkt. Prabhupada wurde einmal sehr gelobt und daraufhin sagte er, dieses Lob trifft eigentlich nicht zu, aber wenn ihr mich loben wollt, hier ist etwas, was stimmt. Ich habe niemals versucht, die Position von Krishna einzunehmen. Wir mögen uns jetzt überlegen, naja, Prabhupada ist doch ein reiner Gottgeweihter. Wieso sagt er, er hätte niemals, das wäre das einzige Gefühl, dass man ihn loben könne, niemals die Position Krishnas einzunehmen. Was damit aber gemeint ist, ist tatsächlich ein Satz von fundamentaler Wichtigkeit. Niemals die Position Krishnas einzunehmen, bedeutet diesen Wunsch zu kontrollieren, ganz und gar aufzugeben. Denn Krishna ist der höchste Kontrollierende. Und wenn wir versuchen zu kontrollieren, nicht, ist das einfach nicht so erfolgreich. Es wird einfach nicht gut sein. Versuch niemals die Position Krishnas einzunehmen, heißt nichts anderes, als dass man die zweite Position, die es gibt in dieser Schöpfung, nämlich die Position des Dieners einzunehmen. Es gibt nur zwei Positionen, du kannst es aussuchen. Willst du versuchen, der Kontrollierer zu werden? Dann müsstest du der höchste Kontrollierer werden, um erfolgreich zu werden in diesem Wunsch. Ein kleiner Kontrollierer, der immer wieder gestört wird dadurch, dass er sieht, dass seine Handlungen vereitelt werden, wird immer unglücklich und gestresst bleiben. Oder willst du die zweitmögliche Position einnehmen, einfach ein Diener zu werden von Krishna? Dazu ist eines nur nötig, ich meine nur, das ist leicht gesagt, dass wir unsere Sinne kontrollieren und dass wir unsere Neigung selber zu genießen kontrollieren. Das ist aber relativ einfach, also überschaubar noch. Man braucht da also nicht ein riesen Sternprogramm zu machen mit Milliarden von Ausgaben. Nicht? Und selbst dieses Sternprogramm wird niemals, Star Wars heißt es, glaube ich, Sternkrieg, wird niemals uns beschützen können. Also man muss sich da wirklich entscheiden. Diener Krishnas oder will ich Krishna selber werden? Diese fundamentale Wahrheit steckt drin in diesem Satz von Prabhupada. Mein einziges Verdienst, sagt Prabhupada, ist, dass ich niemals versucht habe, die Position Krishnas einzunehmen. Eine sehr tiefe Meditation. Ich glaube, dass wir uns an und für sich in diesem Kreise ja schon entschieden haben. Wir möchten die Position des Dieners einnehmen. Aber wir müssen uns natürlich hüten vor den Restspuren der Tendenz, die eben bei Kamsa so in einer fast historisch markergreifenden Lebenserzählung also zum Ausbruch kam. Der hat schon versucht zu kontrollieren in einem anderen Leben als Kalanemi. Er war dann gegen Vishnu angetreten und zu Staub gemahlen worden und versuchte aufs Neue wieder loszulegen. Überleben oder leben kann man versuchen zu kontrollieren und immer wieder enttäuscht werden. Deswegen bittet der Devotee, Krishna, mein lieber Krishna, bitte bring meinen Tanz aus Unwissenheit zum Ende. Ich möchte jetzt endlich dein Diener werden. Ich wollte heute eigentlich ganz bewusst, weil wir haben einen kleinen Kreis, einen Berliner Kreis von Devotees da. Die Schar der zerklatterten, sagen wir, die Schar, der ist heute klein und ich wollte deswegen einfach nur einen so einen Punkt machen, ohne jetzt so tief in die analytische Philosophie einzusteigen. Denn wenn wir diesen Punkt mal richtig verstehen und richtig sehen, wird unser Leben eine erleichterte Dimension kriegen. Es ist so erleichtert, wenn man einfach leben kann. Wenn ich sagen kann, okay, jetzt bin ich ein Diener. Plötzlich wird das Leben so easy. Man braucht nichts mehr. Man braucht keine, man kann sich die Pläne, man braucht nicht mehr kompliziert zu planen für sein Leben. Das muss noch erledigt werden, das muss noch erledigt werden, das muss ich noch schaffen, das muss ich schaffen. Auf Sankirtan muss ich unbedingt mehr als Rasapada verteilen und so weiter. Wenn wir als Diener denken, ist, was, ich will, versuche einfach Krishna so gut zu dienen, wie ich kann. Ich versuche mich einfach, ich gebe mich einfach hin. Und was Krishna dann macht, das ist bei Krishna. Ich gebe mich nur hin, ich bin ja nur ein Diener. Was sagst du zu dir? Das möchte ich unbedingt, in diesem Punkt möchte ich Philipp und Michael nahelegen, weil ich habe sie erwähnt, ich habe sie so rausgegriffen und mir war dabei ein bisschen unwohl. Ich wollte sicherlich nicht eine hektische Atmosphäre im Geiste produzieren. Nicht? Also, wenn wir zum Beispiel sagen, auch verteil doch ein bisschen mehr, dann meinen wir damit nicht, das muss man verstehen, das ist nicht wie ein Fußballtrainer, der sein Nationalelf da sagt, also komm jetzt Franz, ess mal ein bisschen mehr Maß und so, damit du besser bolzen kannst und so weiter und so fort. Und nicht, du schießt zu wenig Tore, wir bezahlen dir hier Millionen von Mark, so sagen die manchmal die Fußball, und du schießt nur, also nur 3 Tore in diesem Jahr geschossen. Wir knüpfen dich gleich am Tor auf, wenn das so weitergeht. Nicht, das ist nicht, nicht so zu verstehen. Es ist einfach, wir müssen einfach mehr in die Geistesstellung des Dieners kommen. Und dadurch wird Krishna uns dann ermächtigen. Was wir ohnehin tun müssen. Gut, wir sind hier zu einem natürlichen Ende gekommen. Ist das so, logisch war, kann man das so sehen? Kann man das so sehen? Kann man das so sehen?
Welcher Punkt jetzt?
Der Punkt des Dieners.
Ja.
Gut.
Ja. Da waren so viele Punkte.
Ja. Ja, nein, 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 ich meine mit dem Diener jetzt in diesem Fall.
Mhm.
Ich finde, man muss das einfach so sehen. Gut, sind hierzu irgendwelche Fragen? Gut, hier war aber gleich, es ist schön, dass eine Frage dazu ist. Bitte, warte mal da.
Über die Geisteshaltung des Dieners.
So. Diener heißt im Sanskrit King Kara. King heißt was und Kara heißt tun. Was kann ich tun? So geht der, das ist die Geisteshaltung des Dieners. Was kann ich tun, Krishna? Ja, aber ich entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Ja.
Um so diese Information, was kann ich tun?
Ja. Wie kommt die zu uns?
Wie kann man praktisch herausfinden, dass es diese Information ist, also dass das Wichtige ist, was man. Weil man hat. Das wird geschrieben, wenn man sich so ja, seinen eigenen Plan macht, dann gibt es auch sehr viele Dinge, die getan werden müssen oder die der Geist praktisch vorbringt, dass die unbedingt notwendig sind, dass die getan werden. So diese Unterscheidung.
Ja, ja, ich habe einen Diener, ein Devotee in meiner Predigerparty, der das wirklich kann. Wenn ihm was sagt, denn das tut er erstmal nicht, sondern nur, was der Geist gerade sagt, das wird dann sofort erledigt. Das, was man, wo ist denn das? Wie warte ich doch da? Ach ja, das kommt ja plötzlich. Das ist nicht böse Absicht, sondern ist einfach das Ändern einer Mentalität. Da kommt manchmal so ein bisschen komische Erscheinungen raus. Das ist das ist gekennzeichnet. Jemand, der sich nicht hingeben will, wird immer, das sieht man daran, dass er immer was anderes tut, als er gebeten wird zu tun. Nicht? Obwohl das alles mit Dienst zu tun hat, ist ja alles auch Dienst zu Krishna. Das ist so, wenn man dann endlich mal daher kommt, sich hinzugeben zu einer Bewegung, wo das möglich ist, dann kommt der Geist plötzlich auf und sagt, jetzt mach doch dies, mach doch jenes. Das ist doch jetzt wichtiger. Das ist Kennzeichen, das ist jetzt nicht eine, das ist nicht eine Kritik an einer Person, sondern eine Kritik an einem Geist. Das ist immer so. So ist auch unser Geist. Wenn wir zum Beispiel hören, wir sollen demütig werden, dann wird unser Geist, wir werden dann eine Art Demut bringen, aufbringen. Unser falsches Ego wird dann plötzlich nicht mehr so da sein, aber kommt dann plötzlich von unten ganz demütig an. Du bist ja so demütig. Es ist so verteufelt. Dieses Ego und auch der Geist sind solche elenden Trickespieler. Nicht? Nachdem wir verstanden haben, wir können nicht groß in dieser Welt werden, kommt der Geist, du bist aber ein großer Gottgeweihter. Das muss man doch schon sagen. Nicht? Schlimm. Oder man versucht sich ernsthaft hinzugeben, aber dann kommt der Geist und lenkt diese Neigung weg und dann macht man Marathons tief über die Nacht mit unsinnigen Aktivitäten, die keinen Wert haben, nicht, die nicht wichtig sind, die nicht Hingabe bedeuten. Ich sehe das zum Beispiel bei Künstlern. Wir haben einen Künstler in unserer Gruppe, der jetzt in Indien ist, also ich möchte hier die Erleichterung verschaffen meiner Zuhörerschaft, es ist kein Nass, dieser Raum. Der tut nichts. Der tut nie was, aber wenn es darum geht, Kunst zu machen, der macht Marathons die Nacht durch, schwitzend und stöhnt und so weiter und so fort. Ich habe so viel zu getan, so sehr mich hingegeben, aber weder das Ergebnis noch die Tat hat eigentlich was mit Hingabe zu tun. Es ist einfach nur ein Ausgebot des Geistes. So, wenn wir uns hingeben wollen, dann müssen wir das tun. Wenn wir unser falsches Ego überwinden wollen, müssen wir das tun nach den Angaben. Zum Beispiel die erste Hingabe ist, unsere 16 Runden zu chanten. Das müssen, und zwar gut zu chanten. Das ist das Erste, was wichtig ist. Prabhupada sagte einmal, von allen Unterweisungen, die der spirituelle Meister gibt, ist, dass die Unterweisung chant deine 16 Runden die allerwichtigste. Und zwar richtig. Das muss als Erstes sitzen bei einem hingegebenen Devotee. Dann, was ist das Nächste, was man tut? Ja, es gibt da bestimmte Unterweisungen. Und man sollte dann mit den Devotees sich unterhalten und sehen, Prabhupada, was ist genau mein Service? Es ist jetzt dies und das und jenes und plötzlich hört man dann, nein, es ist ein bestimmter Service. Und wenn der Devotee das akzeptiert, dann wird er plötzlich sehr, sehr powerful. Wie zum Beispiel, du bist ein gutes Beispiel. Du bist heute unser, wir haben darüber gesprochen und es wurde dann irgendwann klar, Sankirtan ist jetzt jedenfalls dein Service für diese Zeit des Marathons. Als du das verstanden hast, klick, sind deine ganzen Energien zurück und dann ging plötzlich der rasende Rasa los. Nicht? Kann man so sagen, nicht? Also im spirituellen Sinne rasend. Nicht, nicht in der Erscheinungsweise der Leidenschaft rasend, sondern im Enthusiasmus. Und plötzlich gingen die Bücher nur so raus und jetzt führst du uns sogar aus der Schmach in die Glorie. Nicht? So, das ist immer so. Wenn ein Devotee einfach weiß, hier soll ich mich hingeben, das ist jetzt, und da war einfach, das wird manchmal etwas sein, was ein Geist nicht akzeptieren kann. Ich möchte doch das machen, und das ist doch auch noch wichtig, und dies ist doch noch wichtig, und hier ist doch wichtig, und das muss auch noch wichtig gemacht werden. Dann geht es los mit seinem Devotional Service. Ihr werdet das bei all den älteren Devotees sehen, dass die zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben gesagt haben, okay, hier ist mein Service, den versuche ich jetzt zu machen, irgendwie. Aber solange dieser Geist, solange wir dazu nicht kommen, werden wir von unserem Geist in tausende Bereiche gebracht. Krishna erklärt das so wunderschön. Bahushaka Chanantascha Buddhayo Vyayasaya. Der Geist ist unglaublich verzettelt, verzweigt, sagt man in der deutschen Sprache. Viel verzweigt. Und wenn wir zum spirituellen Leben kommen, hört das nicht auf. Wenn wir die Einweihung bekommen, hört das nicht auf. Vielleicht wird er dann noch viel verzweigter. Dann muss man ihn aus diesen ganzen viel verzweigten Situationen herausziehen und jetzt herausfinden, was soll ich denn jetzt machen? Was ist mein Programm? Was ist, wie ich mich hingeben kann? Was ist, wie ich Krishna muss? Und das findet man raus. Es gibt da die Devotees, es gibt da das spirituelle Meister, den man notfalls nochmal fragen kann und so weiter. Und dann macht man das und dann geht das Leben los. Aber davor... Beantwortet das die Frage?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe in Bezug auf Kindererziehung. Also in dem Moment, wo ich die Pflicht abgebe, mein Kind jetzt Krishna bewusst zu erziehen, bin ich ja praktisch ein Diener von Krishna. Aber andererseits muss ich ja das Kind immer kontrollieren. Also da bin ich ja dann wieder...
Der Kontrolleur. Ja. Bei Kindern... Es gibt einen sehr interessanten Zwischenfall. Jagannath Mishra hat immer wieder Lord Chaitanya Mahaprabhu zurechtgewiesen. Chaitanya Mahaprabhu ist eine Inkarnation Krishnas. So eines Tages hatte er einen Traum. Und in diesem Traum erschien ihm ein Brahmana. Und der Brahmana sagte, was kommt dir eigentlich in den Sinn? Das ist doch die höchste Persönlichkeit Gottes. Wie kannst du sie immer ermahnen und wie kannst du es wagen, sie zurechtzuweisen? Geh in dich. Und dann antwortete ihm Jagannath Mishra im Traum. Das war eine sehr schöne Passage im Chaitanya Charitamrita. Er macht sein, wer immer er ist. Aber jetzt ist er in meine Obhut gestellt. Und wenn ich nicht dafür sorge, dass er sich richtig verhält, dann wird er verdorben. Dann kommt er nicht gut raus. Diese Haltung, wo Jagannath Mishra seinem Sohn dient, wird von Lord Chaitanya als der größte Dienst akzeptiert. Er erscheint um Devotees die Gelegenheit zu geben, ihm so zu dienen und ist sehr erfreut über diesen Dienst. Und es heißt, dass er die scheltenden Worte seiner Eltern lieber macht, als die Lobpreisung der Gelehrten durch vedische Hymnen. Weil das mehr Liebe hat. Da ist mehr Liebe drin. So, du musst sehen, wenn du da, du musst dich selber studieren, wenn du dein Kind manchmal maßregelst. Jetzt steckt nicht die Füße laufend in den Mund und so weiter und so fort. Wenn du das tust, oder ich weiß nicht, was man da alles so tun muss in der Kindererziehung, wo da die angespannten Phasen kommen. Nicht? Du musst sehen, tue ich das als Diener meines Kindes, dass ich dem Kind helfen will, jetzt gut rauszuwachsen, oder ist es so, dass ich hier einfach kontrollieren will, um meine Kontrollsucht so ein bisschen auszutoben. Wenn das zweite ist, dann solltest du versuchen, das zu erkennen und zu unterlassen. Aber wenn es das erste ist, also wenn Bhima nicht laufend von Hari Balaba in die Schranken geweist wird, wäre er jetzt schon tot, überfahren von irgendwelchen Autos, nicht? Gefressen von Menschenfressern und so weiter. Also, nicht? So ein Kind muss, manchmal muss man es rannehmen. Wenn er unartig ist, muss er verstehen. Weil Kinder wollen nämlich, das werdet ihr auch bald merken, diese Neigung zu kontrollieren, ist unglaublich powerful auch in Kindern da. Die wollen immer die Eltern kontrollieren. Habt ihr das mal gemerkt? Rasat, kennst du das schon? Nicht? Dann schreien die. Ich tue alles, was willst du haben? Hör auf zu schreien. Nicht? Die sind unglaublich, die wollen immer sehen, wer ist der Stärkere, die Kinder. Wenn die, das ist schlecht, wenn man dann nachgibt, dann werden sie verdorben, dann werden sie so unqualifizierte Kontrollierer mal werden im Alter. Da muss die Eltern sehr sagen, ja, also gut, du kannst dies und das und wir lieben dich und spielen, aber hier musst du spuren, mein Junge, sonst geht es einfach nicht voran mit dir, sonst gibt es keinen Kuchen. Und so weiter. Sonst werden sie zu ekligen Kontrollierern. Das ist eben, was diese anti-autoritäre Erziehung nicht beachtet. Die verstehen, dass die Eltern nicht kontrollieren sollen. Das ist richtig. Da sind wir völlig mit einverstanden. Aber die sind nicht, wissen nicht, dass Kinder auch befreit werden müssen von dieser Neigung zu kontrollieren, die unglaublich powerful in Kindern da ist. Und diese anti-autoritäre Erziehung, die also dann den Kindern, wo den Kindern nichts gesagt wird, die können alles machen, die produziert absolut gefährliche Dämonen. Also ich habe das schon, das klingt jetzt ein bisschen unqualifiziert und so, aber ich habe es wirklich gesehen, weil ich sehr lange in meinem Leben durch diese Kommunen durchgezogen bin. Das werden Leute, die sich nicht in der Kontrolle haben, die einfach ihre Neigungen wie Neid und Zorn und so weiter hilflos ausgeliefert sind. Das habe ich jetzt, finde ich, ein interessanter Punkt. Das kann man so sehen. Das ist Gewalt, wenn man Kindern nicht manchmal sagt, mein lieber Junge, also es gibt bestimmte Dinge, wo man nur denkt, wo man sich fragen muss, ja, muss er das jetzt unbedingt nach meiner Fasson machen, wie ich das machen würde? Kann doch auch so das machen, wie er das will oder wie das Kind das will. Nicht? Es gibt bestimmte Dinge, die das Kind einfach lernen muss. Zum Beispiel nicht mal Honig in einem Honiggesicht so über den Boden zu verbreiten, weil das eine Vergeudung von Krishnas Naturalien sind. Diese Anti-Autor-Kindererziehung produziert Dämonen oder Menschen, die unter dämonischen Einflüssen stehen, weil sie nicht ihre Neigung zu kontrollieren können. So, da musst du einfach sehen, tue ich das jetzt aus blinder Kontrollwut, dass ich meinem Kind sage, also nicht so, sondern so, oder tue ich das aus Liebe, um dem Kind zu helfen, Fortschritte zu machen, nicht? Gut.
Gerade am Anfang im Vishnu Muslim, wo man mit Schwierigkeiten hat, ist es so, dass Vajrayana auf der Stadion ist, dass man selbst, wenn man ohne Weisen bekommt, die missversteht oder einfach nicht richtig verstehen will, insofern denke ich, ob ich doch den Dienst, den gesagt wurde, als Gewohl ist, objektiv, was ganz was anderes ist, so, weil er ist vollkommen überzeugt, dass das richtig ist.
Ja, was man dann machen soll, besser chanten. Und dass man ein bisschen gereinigt wird. Man kann auch nicht ungeduldig sein. Krishna bewusst, zum Beispiel gestern fragte mich jemand, wie kann ich Vergehen gegen Gott geweihtet vermeiden? Man könnte ihm jetzt die ganze Liste aufschreiben, dann müsste er so 50 Punkte so durchstudieren jeweils. Aber besser ist, es geht um die Grundhaltung, dass man versteht, was Devotees sind und dass man Devotees achtet. So möchte ich auch diese Frage beantworten. Natürlich wird man am Anfang noch unvollkommen seinen Dienst ausführen. Das ist irgendwie liegt in der Natur der Sache. Man ist halt eine bedingte Seele. Aber deswegen muss man sich einfach läutern. Vieles von unseren Tätigkeiten, viele Tätigkeiten werden uns sehr einfach fallen, wenn wir geläutert sind in der Intelligenz. Aber wenn wir nicht geläutert sind und wir kriegen einen ganzen Regelnkatalog, den wir ausüben, wird uns das nichts viel nützen. Es muss aus dem Inneren sprudeln. Nicht? Deswegen wieder dieser Punkt, von allen Unterweisungen, die gegeben werden, ist das Chanten das Wichtigste. Dadurch wird das geläutert. Aber es gibt dann Menschen, die kommen nicht mal zu den Morgenprogrammen. Jedes Mal muss man gucken, sind sie da und die Body schicken oder sich. Das ist dann natürlich schlimm, wenn einer nicht das Heilmittel annimmt. Natürlich schlimm, da kann man ihm nicht helfen irgendwann mal. Aber ihr seid alles auf dem richtigen Weg bei euch. Sind keine Probleme in dieser Hinsicht zu verzeichnen. Ich habe es nur mal so erwähnt, man nennt es, diese Diskussion heißt indirekt zu sprechen über spirituelles Leben. Man spricht über Hindernisse, die da auftreten können und wird sich über sie klar, um sie zu überwinden. Dann gibt es die direkte Sprache. Krishna Gita. Beides muss gemacht werden. Gut, ich glaube, wir kommen zur letzten Frage. Vorletzten, Philipp hat auch noch eine. Ja, bitte.
Ich wollte mal fragen zu dieser Vielverzweigtheit des Geistes.
Ja, kennst du die manchmal?
So, manchmal, ich sehe das bei mir, ist das sehr im Hintergrund. Also ich sehe sehr klar irgendwie, was zu machen ist und bin sehr enthusiastisch da drin. Ja. Und manchmal kommt das wieder sehr im Vordergrund, obwohl ich mir in der Zeit, wo sehr klar war, eigentlich darüber bewusst war, dass ich jetzt ungefähr so und so damit umgehen will und dann trotzdem geht das wieder zurück. Also ich vergesse wieder, wie ich damit umgehen wollte und es kommt wieder vor und es bremst einfach so die Konzentration auf das, was man machen soll oder auch die Klarheit überhaupt, wie man es machen soll.
Ja, ich habe festgestellt, ich möchte hier schon eine Standardantwort geben. Wir werden noch, weil wir junge Devotees sind, auf und ab gehen im hingebungsvollen Dienst. Das ist ganz und gar klar. Das ist die Ebene, die im Madhurya Kadambani für unstetige Devotees gegeben wird. Damit müssen wir umgehen. Deswegen sollten wir einfach folgende Punkte versuchen zu kultivieren in dieser Zeit. Erstmal unsere Anziehung zum Heiligen Namen, unsere Anziehung zu Krishna, unsere Anziehung zu unserem spirituellen Meister, unsere Anziehung zu der Gemeinschaft mit Devotees. Das sind alle starke Straßen sozusagen, befestigte Straßen, die es aus diesem Sumpf des Geistes rausbringen. Der Geist ist wie ein Sumpf, wenn man da selber durchwartet, geht es plötzlich bergab, nicht? Man muss immer sehen, dass man auf dieser befestigten Straße wandert, nicht dem Heiligen Namen und dann Seva. Und manchmal wird man davon abkommen, der Geist sagt, hier, du bist ein Abenteuerreisen, das geht hier und dann geht man in den Bereich des Geistes und dann ist man schon wieder mit irgend so einem Oktopus konfrontiert, so einem Tintenfisch, der da im Sumpf einen aussaucht, nicht? Irgendein Projekt, was überhaupt nicht autorisiert ist, nicht, wo man plötzlich tagelang darum experimentiert und wichtige Zeit verliert. Oder man landet plötzlich im Badezimmer und, oh, jetzt schon eine Stunde, ist jetzt Lila Sugar schon wieder im Badezimmer. Was ist bloß los? Was macht er da bloß? Geht's noch gut? Ja, ich bin gerade hinter dem Ohr da an einer interessanten Stelle, wo ich rumschäbe. Es dauert noch ein bisschen, aber es kommt gleich. Es kommt gleich. Ne? Dann ist man plötzlich im Sumpf wieder. Das ist seltsam, nicht, Lila Sugar? Man will ja, aber man verlässt manchmal einfach die Straße wieder und da muss man schnell zurück zu diesem befestigten Staat. Das ist alles, was ich sagen kann. Man könnte noch so viel psychologische Tricks geben. Mensch, versteh doch hier, versteh doch das. Aber der Geist ist unverständlich, wenn er angehaftet ist. Nicht? Nein, nein, da gibt es jetzt 1000 Gründe, weswegen ich das jetzt machen muss. Der hat das ja, hat ja immer so sein feinstoffliches Verteidigungssystem aufgebaut. Sein privates SDI-Programm, nicht? Da ist. Hat mein ganzes Leben lang investiert. Das wird mir jetzt nicht so einfach aufgeben, das Verteidigungssystem. Ne? Gut. Ich kann nur, also meine Verwirklichung geht nur bis da, Zuflucht suchen bei Krishna. Das ist das Einzige. Philipp.
Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar habe ich mir jetzt in der letzten Woche ich mir die ein paar Mal gestellt, und zwar in so einem Punkt, wo man sich so entscheidet, oh, jetzt muss ich mich wieder hinlegen. Oder jetzt, ja. Also wo man so klar ist, oh, jetzt ist was gefordert.
Ja.
Und dann überlegt man sich, oh, wie, das hat man ja vielleicht so ein bisschen im Kopf so, ja, wie weit man da gehen kann, ne?
Ja.
Wie weit diese Kraft ist, das kann man so einschätzen ein bisschen, bevor man so loslegt oder anfängt. Ne?
Ja. Ich verstehe, bin mir nicht vielleicht sicher, ob ich es ganz genau richtig verstehe. Du verstehst ungefähr, was so die Grenzen der Hingabe sind. So ja, meinst du das? Oder?
Die Frage, die ich mir dann halt gestellt habe, ob dieser Grad der Hingabe,
ja,
ob der, manchmal schien mir das so, der ist vorherbestimmt. Ne? So viel kann ich mich jetzt hingeben. Ich könnte jetzt auch einfach ausbasen.
Ja.
Aber wenn ich mich jetzt entscheide, mich hinzugeben, dann geht das so und so weit. Ne? Ist das... Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, da, ich glaube, Hingabe ist nicht prädestiniert, denn es ist da, wenn man sich hingibt, kommt ein Faktor plötzlich ins Spiel, den man nicht bestimmen kann und errechnen kann. Und das ist Krishnas Barmherzigkeit. Ich habe das gemerkt, wie wir auf Sankirtan sind. Da ist Chaitanya Chandra mit mir rausgegangen und der ist aus der Schweiz. Das ist nicht leicht, sich da hinzugeben, manchmal. Ich wusste also schon, wir haben so Verträge gemacht, wie lange er rausgeht auf Weihnachtsmarathon, und es wurde dann um die Hälfte nochmal gekappt. Nicht? Dann kamen wir schließlich zu einer Zahl, die nicht mehr gekappt werden konnte. Nicht? Und dann ist der Chandra rausgegangen, also mit diesem Maß an Hingabe, und plötzlich hat er losverteilt. Da hat er 80 Bücher verteilt. Kann man noch immer nicht verstehen. Da ging es dann los, einer fragte ihn, kennst du Rohini Sutta, Prabhu? Und er sagte, ja. Der hat mir gestern eine Gita gegeben oder vorgestern. Kannst du mir noch 10 geben von denen? Und dann ging das einfach los. Da war ein bisschen Hingabe da. Also ein bisschen. Sagen wir mal, also wirklich sehr wenig. Und plötzlich setzte sich das Barmherzigkeit ein. Und dann waren plötzlich, dann ging es plötzlich los. Da konnte man ihn gar nicht mehr sehen, so schnell war er am Verteilen. Nicht, ein Buch nach dem anderen, klack, klack, total berauscht, zielstrebig und so weiter und so fort. Ich habe mich lieber in die Ferne begeben, um nicht zu stören. Nicht, und so weiter und so fort. Es ist da setzt also plötzlich Krishnas Barmherzigkeit ein, die kann einsetzen. Und dann das springt das wirklich alles, was du erwartet hast. Und deswegen kann man nie Hingabe. Ich denke inzwischen immer so, alles ist möglich. Wenn ich zum Beispiel zum Programm komme und ich sehe Autos, dann stelle ich mir vor, die gehen alle zu dem Programm hin. Die fahren alle, um über Krishna zu hören. Das ist alles möglich. Manchmal trifft sowas auch ein, also manchmal sieht man das. Jeder, der kommt, der will zum Programm hin. Das habe ich schon mal erlebt. Krishna's Mercy. Man muss mit allem rechnen, wenn es bei Krishna's Barmherzigkeit Krishna's Barmherzigkeit ist total, sagen wir mal, du kannst nicht sagen, naja, heute werde ich schon kalkulieren, wie viel ich schaffe. Denn heute habe ich schlecht gechantet, zu viel gegessen, zu viel geschlafen und so weiter und so fort. Es wird also kann nichts Gutes rauskommen. Krishna wird mir heute bestimmt nicht seine Barmherzigkeit geben. Warum sollte er? Nicht? Und Aber das ist eben so, Krishnas Barmherzigkeit ist nicht nach von unseren Formeln abhängig. Plötzlich kommt das, Philipp, und obwohl du schlecht geschlafen hast, dass alle Prinzipien im Traum gebrochen hast so weiter und so fort, plötzlich geht das los. Weil Krishna trotzdem die Barmherzigkeit gibt zu den gefallenen Seelen. Deswegen kann man Hingabe niemals am besten, denn Bhakti ist etwas, was bei Krishna ist. Bhakti Shakti, die Kraft des hingebungsvollen Dienstes, die ist von Krishna, bei Krishna, die wird von Krishna gegeben. Deswegen Prabhupada wurde einmal gefragt, wie lange dauert das denn, bis man endlich Krishna bewusst ist? Und sagte Prabhupada, es kann eine Minute dauern nur. Also sagte er zu einem Gast, der ihn fragte, kann eine Minute sein oder kann mehrere Leben dauern? Nicht, dass, du kannst dich versuchen hinzugeben und Krishna akzeptiert das und Krishna gibt dir seine volle Barmherzigkeit. Deswegen sollte ein Devoti immer bemüht sein, Krishna zu erfreuen. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur schreibt, genauso wie der Mann, ein Geschäftsmensch, gierig ist, ne, nach Geld, immer investieren. Kennst du das, wenn du die triffst? Weil immer investieren, immer mehr Geld machen. Money, 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 money. Ist doch schon genug, kann man sagen. Nein, das gar nicht. Du verstehst das nicht. Das ist so ein bestimmter Drang, den man jetzt ausleben muss. Nicht? Und der will immer mehr. So kannst du auch versuchen, dich immer mehr hinzugeben. Immer versuchen eine Grenze. Ihr habt so ein Glück mit eurem Sangitan-Service. Ihr wisst das ja gar nicht zu schätzen. Jeder Tag könnt ihr euch, es ist total einfach, ihr braucht nur eine Sache zu tun, Bücher zu nehmen, gut gechantet haben, anständige Mengen wohlschmeckenden Passagen zu sich genommen haben und dann geht es los, Philipp. Bitteschön, das geht mit dazu. Bitteschön, das geht mit dazu. Im Geist vielleicht noch, dass man sich nicht so einsam fühlt, Hare Krishna chanten, nicht? Dann ist man ein bisschen glücklich auch noch. Dann wird man nicht so wahnsinnig ergebnisjankig, nicht? Abhängig vom Ergebnis. Und dann geht es einfach weiter und weiter. Und dann kann jeden Augenblick kann dich Krishna abholen. Oder geht. Dann, wenn wir sagen, Hari Namananda legt den Turbogang ein, ist nichts anderes, als dass Krishna ihn abholt und einfach mitnimmt. Nicht? Mitschleift sozusagen. Ist nicht das Individuum. Der Hari Namananda ist das sehr bewusst, weil er fragt immer erst um Segnungen, wenn er den Turbogang einlegen will. Dann versucht er eine besondere Bemühung, dass ihn Krishna hingibt. Und manchmal klappt es nicht, dann wird er runtergeschmissen vom Einkaufszentrum und so. Nicht? Krishna hat nicht den Turbogang eingelegt, sozusagen. Jeden Tag, Philipp, kannst du wunderbar viel verteilen. Wenn du einfach nur im Geiste gehst und dir vornimmst, heute Krishna versuche ich mich hinzugeben. Nicht? So solltest du an den Tag, wenn du morgens aufstehst, wenn du genug gerastet hast, dann sagst du, jetzt Krishna. Also gut, wieder ein neuer Tag. Hare Krishna, dann gehst du durch die Zahnbürste, gehst los, konzentriert, nicht zu lange, nicht zu, dann in die Dusche und dann geht's los. Hare Krishna, heute versuche ich mich hinzugeben. Und dann triffst du, und dann gehst du auf die Straße. Bitteschön, heute versuche ich mich hinzugeben. Du wirst merken, plötzlich holt dich Krishna ab. Und dann geht's los. Manchmal holt dich Krishna nicht ab, aber trotzdem geht's los. Dann fängst du an zu beten. Oh, Krishna. Und so weiter. Aber du bist bei Krishna. Das ist doch alles, was wir wollen. Bei Krishna denken. Ja, bitte.
Ich habe das auch gerade letzte Woche gehabt, da, wenn ich verteilt habe, da gingen halt die Bücher nicht so raus wie
sonst, ja.
Ich mir das vorgestellt habe.
Wirklich. Ich habe auch heute Morgen dran gedacht, dass das so war, ja.
Und ich habe mich schon bemüht und so. Und da kam dann halt auch so ein Punkt, habe ich halt mal kurz aufgehört und mal so mich besonnen auf meine Haltung und sowas, was man so überlegt. Ne? Oder Inspiration. Ne? Und da habe ich halt Manchmal war ich schon so ein Punkt, da dachte ich, boah, ganz schön tough heute.
Ja.
Da hatte ich halt noch eine Frage, und zwar, da kommt halt die Frage, ja, 60 Minuten, das ist kurz vor 20 Minuten, da lese was, da chante ich noch 2 Runden oder so, oder höre ich ganz auf. Und ja, wo man dann an diesem Punkt ist, wo man sich wieder fragen muss, ne, wie groß die Bemühung jetzt wieder ist, ob man gleich wieder rausspringt, was man sich, wenn man irgendwo in so einem Hinterhof da so grübelt,
ja,
wenn man diese Leute einfach mal kurz weghaben muss in diesem
Jahr. Ja. Ja.
Und dann, ja, das ist halt die Frage, inwieweit, oder sehr schwer zu formulieren, also ob man sich einfach wieder rausspringt.
Ne? Ja.
Aber das geht ja manchmal gar nicht, weil man ist einfach vielleicht so leer in dem Moment.
Ich würde sagen, da musst du einfach ein bisschen experimentieren. Da gibt es keine Faustregel. Manchmal hilft das Rausspringen, das verzweifelte Rausspringen. Und manchmal muss man sich einfach in die Kirche legen und ein bisschen die Beine hoch machen. Und der Geist muss ein bisschen stärker werden, nicht? Dazu sind Kirchen durchaus geeignet, nicht? Und wenn jede Heizung, dann. Und manchmal hilft es, was zu lesen. Da gibt's keine Formel. Man könnte jetzt betrügerisch sagen, ja, mach doch dies, mach doch das. Das ist wirklich total, das ist es nicht so. Das ist total verschieden. Das ist irgendwie mystisch, nicht? Wenn es da eine Formel gäbe, Philipp, wäre das Leben so einfach. Aber Krishna macht Hingabe eben nicht zu einer Formel. Dann mache ich jetzt, okay, Schema F hilft mir jetzt. Jetzt bin ich unmotiviert. Jetzt lese ich das hier. Und esse die eine halbe Banane mit einer Dattel drin und so weiter. Und dann wird es klappen. Nicht? So geht das nicht. Da will Krishna einfach, da ist Hingabe. Hingabe ist wie eine Romanze, wird gesagt. Wenn du in eine Romanze eingehst, das ist unberechenbar, was da passiert. Mal wirfst du dich mit dem Beutel, nicht? Das andere Mal kommst du Lippenstift verschmiert nach Hause, nicht? Das ist unberechenbar, was da geschieht. So spirituelles Leben wird dann mit einer Romanze verglichen, habe ich mal gelesen. Du weißt nicht, was wie das läuft, nicht? Nach was für Gesetzen das abgeht. Ist ein Abenteuer, ist eine Herausforderung. Das ist doch das Schöne. Philipp, natürlich, weil du ein ernsthafter Weichner bist, denkst du, ich muss jetzt mehr verteilen. Aber manchmal ist das gar nicht der Zweck der Übung, den Krishna mit dir vorhat. Manchmal will er einfach, dass du Erfahrung machst. Und da hilft dir keine Formel, da rauszukommen. Ich habe alles versucht. Bei mir ging das auch manchmal gar nicht. Also ich habe alle Tricks der Kunst. Dann habe ich Yoga sogar gemacht. Da dachte ich, das ist doch in Polen für die Pranayama, ist irgendwie gut für den Geist. Und dann in der Kirche gelesen und gelesen. Und dann habe ich mir ein Buch geschrieben. Tipps der Sankhitan-Devotee. Was machst du, wenn du nicht so gut verteilen kannst? Nicht? Eine Liste aufgestellt. Ich habe wirklich festgestellt, da gibt es keine Formel. Und das ist das Gute. Es wird in den Schriften auch gesagt, wie heißt das Gesetz, was es da gibt, dass man die Regeln und Regulierung folgt nur um ihrer selbst willen. Niyamagraha. Dass man denkt, das spirituelle Leben ja ist wie so eine Formel. Da gibt es so Regeln und Regulierungen, die wirken immer mit, so wie Schuhcreme, die man aufträgt und dann glänzt der Schuh eben wieder. Das geht nicht so. Die einfache Antwort ist, du musst eine reine Seele werden. Absolut getan. Aber das wissen wir schon, nicht? Das ist schon bekannt. Gut, wir haben jetzt überdimensional unsere Zeit ausgenutzt. Hare Krishna. Okay, ja.